Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Die Lebenskunst, um die es ja bei uns allgemein im Podcast geht, wollen wir heute ja nochmal etwas weiter konkretisieren auf eine japanische Lebenskunst oder eine Arbeits- und Lebensphilosophie. Es soll heute um das Thema Kaizen gehen. Kaizen ist eine moderne Philosophie, also wörtlich übersetzt heißt es Veränderung zum Besseren. Und basiert eben darauf, dass man daran glaubt, dass in kleinen Schritten und in kleinen Verbesserungen sich große Effekte für das Leben entwickeln können. Das Ganze kommt eher, und daher kenne ich es auch, aus dem unternehmerischen oder wirtschaftlichen Umfeld. Man nutzt Kaizen ebenso, bei uns heißt es kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also man schaut sich beispielsweise in einer Produktionsanlage an, wo haben wir noch eine Unwucht in manchen Prozessen und wie können wir die verbessern. Und es ist aber im Kern auch eine Lebensphilosophie, dass man eben mal auf sein Leben schaut und eine Art Inventur macht und jeden Tag schaut, wo habe ich da noch eine Kleinigkeit, die ich jetzt für mich und für meine Persönlichkeitsentwicklung verbessern kann. Ich finde es aber auch gleichzeitig wichtig, dass man da jetzt nicht so wie in so ein, dass man das nicht wie so ein Wirtschaftsprojekt für sich begreift und sich durchoptimiert und da versucht dann auch noch das letzte ungenutzte Potenzial zu heben, sondern eher zu schauen, wo belastet mich vielleicht irgendwas, wo gibt es noch Themen, du würdest sagen, wo sind da noch Unkräuter in meinem Seelengarten und da eben kontinuierlich dran zu arbeiten und sich auch darüber im Klaren zu sein, da werden auch immer wieder Unkräuter nachkommen, an denen man arbeiten muss. Also das mal so ganz grob der thematische Bogen, den ich spannen wollte. Und eine der Grundthemen, eines der Grundannahmen ist, dass es eben selten die ganz große, riesige Veränderung sein muss, sondern eher die kleinen Trippelschritte, in denen man sich verändert. Und deswegen die Frage an dich, Albert. Glaubst du an die große oder an die kleine Veränderung im Leben?
Ja, ich halte sehr viel von diesen kleinen Schritten. Das Leben ist ein Weg und wenn wir den voranschreiten wollen, müssen wir Schritt für Schritt machen. Aber es gibt im Leben natürlich auch Brüche, die einen mit einem Schlag einen großen Schritt machen lassen. Das sind häufig Schicksalsschläge, auch die einen in einen Reflexionsprozess bringen, der außerordentlich dynamisch ist, bei dem man wirklich Wesentliches in seinem bisherigen Anschauen verändert. Das gibt es immer wieder, aber kommt vielleicht nur ein paar Mal im Leben vor. Sonst halte ich sehr viel, deshalb spreche ich auch gerne von Seelengarten und wir sind Gärtner und wir haben jeden Tag rauszugehen in den Seelengarten und ein bisschen für Ordnung zu sorgen. So funktioniert Gärtnerarbeit und ich finde, so funktioniert auch persönliche Entwicklung. Also es geht für mich hier bei dem Thema, was die praktische Seite der Lebensbewältigung angeht, um Bildung, auch Persönlichkeitsbildung. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Der hat auch kein Ende, weil wir werden nicht vollendet und perfekt, sondern wir kommen bestenfalls immer einen kleinen Schritt vorwärts. Konfuzius hat das auch immer so verstanden wie die Chinesen überhaupt, das Leben wie bekanntlich ja eher als Weg begriffen haben, als an ein Ziel kommen. Konfuzius sagte einmal, der Weg des Lernenden ist weit, Lernen war für ihn wichtig. Im Tode erst ist er am Ziel. Ist das nicht weit? Also das finden wir auch bei Solon von Athen, einem der sieben Weisen, der sagte, Greis schon bin ich und lerne immer noch dazu. Diese Offenheit, diese Neugier auch und dieses ständige wachsen wollen, solange man lebt. Im Alter geht es vielleicht noch langsamer als in der mittleren Phase. Aber dass sich etwas bewegt, das gehört zum Leben und geistig. Und was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, heißt es, ja, dass ich wach bin, sensibel bin für neue Erfahrungen und auch offen bin für Erweiterungen. Oder man kann es auch so sagen, dem Reichtum nachzulaufen, wenn das materieller ist, ist vielleicht mit einem Fragezeichen zu behaften. Aber den inneren Reichtum immer im Auge zu behalten, dort vielleicht immer ein bisschen etwas Gutes anzusammeln und dort immer zu wachsen, das halte ich eigentlich für den Sinn des Lebens. Und ich glaube, wenn man da stehen bleibt, dann hat man auch wirklich ein Sinnproblem. Wieso lebt man dann? Leben ist Wachstum, ist Veränderung. Und für uns heißt das eigentlich, die wir ein gutes Leben haben wollen oder glückliches Leben, heißt immer ein bisschen, jeden Tag ein bisschen weiser werden wollen.
Und es geht ja auch darum, überhaupt erstmal anzufangen. Und daran scheitert es ja schon sehr häufig. Ne? Also das, ich kenne das auch von mir, wenn man sich ein neues Thema vornimmt oder eben eine Veränderung, dass man erstmal denkt, okay, und erstmal lese ich mich ein, erstmal muss ich soweit sein, in 3 Wochen habe ich den größten Stress hinter mir, dann kümmere ich mich mal um dieses Thema, was mir, also beispielsweise eben ein Problemthema, was ich in meiner Persönlichkeit für mich entdecke, etwas, was mich halt noch belastet. Aber Kaizen sagt eben, beginne klein, aber beginne heute. Und nicht darum geht, erstmal alles darüber zu erfahren und zu wissen, sondern schon mal den ersten Schritt zu gehen, einfach mal anzufangen. So wie dieser Straßenkehrer bei Momo, der halt tatsächlich dann ja Schritt für Schritt, auch wenn die Straße, die er zu kehren hat, sehr lang ist, einfach mal anfangen muss zu kehren. Und ich glaube, darum geht's.
Auch höre ich da die kritische Stimme von Epikur, der den Menschen vorgeworfen haben, dass viele ihr Leben mit Aufschieben verbringen. Sie schieben das immer auf, was zu tun ist. Oder einer sagt, es ist nie zu früh, nie zu spät, mit der Philosophie anzufangen. Das war auch Epikur. Und Marc Aurel sagte eigentlich, wann ist der Tag gekommen, wann man mit der Philosophie beginnen soll, also mit dem Nachdenken über das eigene Leben, immer der jetzige Augenblick, also über jetzt anfangen. Und für mich war vielleicht in dem Zusammenhang, daran habe ich bei Kaizen gedacht, ich muss zugeben, dass der Begriff mir vorher gar nicht so bekannt war, in der Sache aber verstehe ich sehr gut die Japaner und kenne diesen Gedanken auch schon, weil früher hat mich ein Wort, das weiß ich noch, ich habe es dann lange später gesucht, irgendwann habe ich es dann wieder gefunden, aber schon als junger Mann hat mich das sehr beeindruckt, als ich bei Goethe mal eine Formulierung las, die fand ich, also ja, so musst du leben. Und so sagte der einmal, in einer Charakterisierung eines Menschen, man interpretiert aber diese eine Seite, die er da zur Charakterisierung niedergeschrieben hat, als ein Selbstporträt. Und da sagte er, immer tätiger, nach innen und außen fortwirkender poetischer Bildungstrieb. Finde ich klasse. Erstens, also immer tätiger. Also das ist das, kontinuierlich dranbleiben. Man muss immer
ins Tun kommen eben
auch.
Ne?
Ja, und ins Tun kommen steckt da drin auch richtig. Genau, erstmal die Entwicklung. Aber auch, das ist bei Goethe ganz wichtig, dass es mit Wirken in der Welt zu tun hat. Nicht im stillen Kämmerlein dann jetzt immer noch einen Gedanken auf den nächsten drauf tun, sondern geh raus und in der Auseinandersetzung mit der Welt und gleichzeitig reflektiert, bildet sich beides am besten. Und dann nach innen und außen auch, finde ich gut, fortwirkender Bildungs-. Also das ist innerlich der Seelengarten, aber auch äußerlich. Achte auf deine Sprache, achte auf dein Denken, achte auf dein Verhalten, achte auf deine Berufswahl etc. Dass man das, und dass du dich bewegst, beispielsweise Sport betreibst, das sind ja alles äußerliche Dinge. Da hat der Bildungstrieb auch eine ganz wesentliche Wurzel und Arbeitsstelle. Und dann ständig fortwirkender, also das ist wirklich, das zeigt dieser Weg, also immer, man ist immer einen Schritt weiter und dann poetischer Bildungsweg. Poetischer heißt eigentlich übersetzt, also dass man was gestaltet, dass man etwas Neues schafft, sei es einen neuen Gedanken, sei es eine neue Umgebung für sich, sei es, dass man seinen häuslichen Bereich gestaltet, man ja seinen Arbeitsbereich gestaltet, man seine Freunde und wie ich mit ihnen umgehe, gestaltet man. Das sind alles Gestaltungsakte. Da kann ich eingreifen, da kann ich mir die Sache so hinbauen oder zurechtrichten, wie es mir und meinem inneren Wesen gemäß ist. Und das ist die Hauptaufgabe des Lebens, dass du dich entfaltest, dass du also in deine Person, dein Innerstes irgendwie in dir, in der Welt raus fortwirken lässt und dort erscheinen lässt. Im Kreise der Freunde, im Kreise der Familie, auf der Arbeit, überall und überall dich selbst spürst. Das steckt in diesem poetischen, das gestalterische Element, wieder wirken in der Welt. Also eine sehr, sehr schöne Formulierung. Und ich vielleicht noch ein weiteres Zitat, was in diesem Zusammenhang gerne mit Goethe da verbinden wollte, was auch, finde ich, diesen geiseren Gedanken gut trifft. Und dann bin ich auch fertig mit dem Block. Er sagte auch einmal, die Begierde, die Pyramide meines Daseins, deren Basis mir angegeben und gegründet ist, so hoch als möglich in die Luft zu spitzen, überwiegt alles andere. Also das Leben so aufzulassen wie eine Pyramide, an der man ständig arbeitet und die auf so einen Punkt zuläuft, der hochspitzen, interessant, dass da ja irgendwie auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide da auch ein bisschen anklingt. Die kannte Goethe natürlich noch gar nicht. Aber so ein schöner, die eigene Pyramide des oder die Pyramide des eigenen Daseins hochzuspitzen. Gut, du hast schon angedeutet, man muss das abgrenzen gegen Selbstoptimierungszwang. Da gibt es also auch krankhafte Formen von der Arbeit an sich selbst. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zurück.
Genau, also ich denke, dass das ein zentraler Punkt ist, einfach mal loslegen damit. Ja. Und eben nicht, es gibt ja diese, ich finde diesen Song von der ersten allgemeinen Verunsicherung, morgen, ja morgen fange ich ein neues Leben an und wenn nicht morgen, dann übermorgen oder vielleicht mal irgendwann. Und das ist genau das Gegenteil davon. Einfach, es geht darum, nicht die radikale Veränderung anzustreben, sondern heute mal den ersten Trippelschritt zu gehen und mich mal auf ein Meditationskissen zu setzen oder einfach nur mal auf dem Stuhl die Augen 5 Minuten zuzumachen und das Thema Meditation für sich und sein Leben zu erschließen, nur als Beispiel.
Ja, ganz wichtig.
Und insofern ist das, und da, das zieht sich ja so wie ein roter Faden durch dieses Kaizen-Thema, das ist jetzt auch nichts, was Kaizen neu entwickelt hat, sondern eigentlich kommt es mir so vor, die führen da viele Fäden oder die losen Enden, die da so aus der japanischen, aber auch aus der stoischen Philosophie, aus der antiken Philosophie rumliegen, führen die wieder zusammen und wahrscheinlich wie einige, aber da kam eben, oder machen sie verständlich mit Prämissen, die, finde ich, recht eingängig sind und deswegen auch hilfreich. Wie gehe ich mit meinem Leben um? Wo kann mir Kaizen helfen, mein Leben oder ins Tun zu kommen?
Also der Gedanke, dass diese Arbeit an sich selbst, diese Entwicklung, dieses Wachsen innerlich, geistig, ethisch, finden wir in allen Weisheitslehren, das ist eigentlich mit einer der zentralen Punkte. Wir finden uns vor, da sind wir erst einmal, wie soll ich sagen, Kranke. Wir sind Geprägte, aber eben Fremdgeprägte, wenn wir anfangen zu denken. Ne? Wir sind noch gar nicht wir selbst, wir sind noch längst, wir sind am weitesten von unserer Mitte entfernt, wenn wir anfangen, über unser Leben nachzudenken, weil da haben die Eltern einen erzogen in eine bestimmte Richtung. Manchmal vielleicht auch gut, aber eher immer so nicht ganz auf den Punkt treffen, der meine Existenz ausmacht. Wissen Sie ja auch nicht, haben Sie auch noch gar nicht erkannt.
Können Sie auch nicht erkennen, oder?
Können Sie auch gar nicht. Ja, ein bisschen so Liebe kann schon so eine Achtsamkeit auf, was ist das Wesen meines kleinen Kindes und wie entfalte, lasse ich es entfalten. Das allein schon, wenn ich bereit bin, zu meinem Kind zu sagen, ich nehme dich so, wie du bist. Und zeig dich mal, wie bist du denn so? Da ist schon eine Offenheit dafür da, den so anzunehmen, wie er ist. Und vor allen Dingen fehlt jeglicher Druck, ihn so zu formen, wie er vielleicht nicht ist und wie man sich selbst für richtig hält. Das ist ja das, was uns so schädigt und die Hypothek so anwachsen lässt, mit der wir ins Leben geworfen werden. Also im elterlichen Haus ganz stark, dann eben aber auch sehr schnell gesellschaftliche Einflüsse, Einflüsse von Freundeskreisen, von der Schule, die zum Teil sehr gute Einflüsse sind. Das muss man nicht alles aufarbeiten und ablegen, sondern vieles davon ist überlebenswichtig, müssen wir auch lernen, tatsächlich. Aber da geschieht doch vieles entgegen unserer Natur oder nicht ganz unserer Natur entsprechend oder wird überdeckt mit irgendwelchen Konventionen oder Vorstellungen von allgemeinem guten Leben. Und wir müssen uns dann da aus diesem Wust von Fremdprägungen durcharbeiten. Wo bin ich denn da eigentlich? Bin ich da überall drin oder bin ich dahinter oder davor diesen allen? Das ist Selbstwerdung, das ist Selbstentfaltung, dass ich meine Individualität, die niemand gesehen hat, die auch die Wirtschaft nicht im Auge hat, wenn sie mich mit Bewerbungen befeuert oder mich in irgendwelche Kreise zieht oder in sozialen Medien mich rumreicht und was da an Idealen vorhält, was automatisch somit teilweise verinnerlicht wird, das bin ich ja alles nicht. Und das muss ich sehen. Und dieser Kampf um die eigene Persönlichkeit, um das eigene Individuelle, dass das gelebt wird und ich nicht ein Fremdleben führe, darum geht es im Leben und das ist ganz wichtig. Und so weiter ich da komme, und das ist eben ein Weg, und den sollte man jetzt anfangen, jetzt im Moment und nicht erst in einer Stunde, kann man gar nicht früh genug mit einsetzen. Dieser Weg beschreibt das, die Selbstwerdung. Werde, der du bist, komm in deine Mitte, komm dir immer näher, spür dich immer mehr und habe Freude daran, wer du bist. Und das ist automatisch, das kommt so, desto mehr, desto authentischer ich werde, desto mehr ich mein eigenes individuelles Leben fernab von Konventionen oder konventionellen Vorgaben, auf die man verzichten kann. Manche sind ja notwendig, aber andere kann man verzichten oder prägen die Persönlichkeit in Bereichen, wo ich sie von mir aus prägen muss und nicht die Gesellschaft. Das ist eigentlich der Weg hin, kann man auch sagen, zum Glück, zum glücklichen, zum gelingenden Leben. Das ist nämlich dein ganz individuelles Leben, in dem du nur dein Glück finden kannst und nicht in einem anderen.
Dazu passt auch die zweite Prämisse des Kaizen. Also die erste war eben, beginne klein, aber beginne heute. Und eine zweite wichtige Prämisse ist, konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Sehr stoisch, ne?
Ja, da, natürlich, ganz klar. Und verliere, könnte man noch anfügen, keinerlei Energie bei Sachen, auf die du überhaupt keinen Einfluss hast. Die nimm an als gegeben, die akzeptiere. Und das machen viele Menschen nicht. Sie versuchen das, was sie nicht erzwingen können, zu erzwingen. Was ich ja immer gerne zitiere. Also mit dem Kopf vor die Wand laufen ist nur Energieverlust und tut auch weh. Und nein, genau zu unterscheiden, das liegt nicht in meiner Hand und das liegt aber doch in meiner Hand. Mein eigener Seelengarten, mein unmittelbares Umfeld, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, da jede Berührung, jeder Kontakt bringt mich schon in die Verantwortung, freundlich zu sein, hinzuhören, verständnisvoll zu sein, zugewandt zu sein, zusprechend zu sein, liebend zu sein. Jeder Kontakt, finde ich, ruft einen dazu aus, jetzt sei Mensch unter Menschen. Du kannst gar nicht alleine überleben, du brauchst uns auch.
Also das große Feld, was ich beeinflussen kann, ist mein Umfeld.
Ja, eben, ne? Natürlich. Mich selbst und mein unmittelbares Umfeld, darauf habe ich Einfluss. Und wenn du Vorgesetzter bist von 60 Leuten, hast du auch auf die 60 Leute Einfluss, ganz klar. Ne? Oder wenn du Waren machst, hast du Einfluss auf die ganzen Kunden, die mit diesen Waren umgehen. Die wollen entweder, dass es funktioniert, was du da machst. Und das ist deine Verantwortung. Selbst bei Wahlen, das sieht man so nicht. Ne? Aber wo ich mein Kreuzchen hinmache, das liegt auch in meiner Hand, in meiner Verantwortung. Dafür muss ich auch gerade stehen. Politische Meinungen in Gesprächen, ethische Meinungen in Gesprächen, wie ich mich verhalte, wie ich einen Menschen schon anblicke, wie ich ihm schon begegne. Lache ich jetzt ihn nur an oder gucke ich ihn böse an? Und wie nehme ich ihn auf? Baue die Vorurteile ab? Wir sind immer mit Urteilen, Vorurteilen, immer ganz schnell ist bei uns alles kategorisiert, was ganz verständlich ist, weil unser Gehirn so funktioniert, dass er Begegnungen vergleicht mit dem du schon mal begegnet bist. Und wenn es dann ein unangenehmer Punkt ist, dann kommt erstmal so ein unangenehmes Gefühl in dir auf. Damit umzugehen, das wegzustoßen, das liegt auch in meiner Hand. Jetzt vergiss das, das ist doch gar nicht der, den du, der Gehirn suggeriert oder mit dem das Gehirn ihn vergleicht und gleich mal mit einer Bewertung belegt, sondern das ist ein ganz neuer Mensch und jetzt hör mal hin und schau mal sie ab von deinen ersten Eindrücken. Bei vielen Dingen ist das so. Also wir haben unglaublich viel in der Hand, müssen wir sagen. Und man ist dann für das alles auch wirklich verantwortlich. Aber genauso viel ist oder unendlich, die Welt ist groß. Vielleicht hast du nur für dein Haus und für deine Nachbarschaft Einfluss. Und wie groß ist die Welt? Das ist ein, wie Marc Aurel sagt, ein winziger Punkt. Und ein wie winziges Eckchen bist du dann in diesem kleinen winzigen Punkt. Und das darf man nie vergessen. Und beschränk dich darauf, da kannst du wirklich wirken in diesem kleinen Punkt. Und das ist nicht nichts. Aber überhebe dich auch nicht und denk auch nicht, trau dir auch nicht mehr zu, als du zu schaffen kannst. Und arbeite dich nicht ab an Dingen, auf die du überhaupt gar keinen Einfluss hast.
Wie oft dann am Tag denkst du, das ist ein Problem, das kann ich nicht beeinflussen, deswegen blende ich es aus?
Ja, jedes Mal, wenn ich die Nachrichten höre, also weltpolitische Nachrichten, wirtschaftliche Entwicklung, Weltentwicklung, die einen gewissen Einfluss auf unser aller Leben haben, da höre ich immer mit Interesse zu. Ich würde auch gerne meine Meinung dazu sagen, ich würde auch gerne Einfluss. Aber da muss ich sagen, da habe ich null Einfluss. Also denk an die großen Krisen der Welt, denk an die wirtschaftlichen Entwicklungen, die Megakonzerne, wenn die da politische Entscheidungen haben, habt ihr überhaupt null Einfluss drauf. Nicht mal aufs Wetter habe ich auch keinen Einfluss. Ja, auf die Klimaentwicklung, ja, habe ich einfach einen ganz minimalen, den darf ich nicht verkennen. Da bin ich für verantwortlich. Da sieht man, dass es weit sein kann. Ne? Mhm. Natürlich hat auch da mein Verhalten ist auch ein ganz, ganz winzig kleiner Punkt. Aber es ist ein Punkt. Das bei politischen Dingen finde ich das zu weit. Die Meinung zu äußern und für etwas einzustehen, ja wunderbar, aber es wird die Dinge natürlich nicht ändern.
Aber sind nicht jetzt beispielsweise Gandhi ein Gegenbeispiel dafür, dass da jemand eben, obwohl er, wo du so auch denkst, ja, ein kleiner Mann irgendwo am Anfang in Südafrika, dann in Indien, und trotzdem konnte er so viel bewirken, und ist da nicht auch so diese Schmetterlingsflügeltheorie, ja, dass da auch kleinste Impulse, ja, vielleicht was Großes auslösen können?
Ja, das ist wichtig, finde ich, ja, und deshalb spreche ich davon, im kleinen Bereich für seine Meinung einzustehen, für seine Anschauung einzustehen, die auch zu äußern und die möglicherweise auch in einer Konfliktsituation klar dazu sich zu bekennen und dafür zu stehen. Bei Gandhi ist das so, du kannst natürlich deinen Einfluss vergrößern, wenn du meinst, du seist ein Politiker oder kannst eine große Weltbewegung in Gang setzen, dann hast du das zu tun und dann kannst du es tatsächlich auch. Potenziell, und das ist ja dein Einwand, ja, könnte doch jeder wie Gandhi dann leben. Ja, aber da ist ja auch die Grenzen der eigenen Persönlichkeit sind ja da gesetzt. Gandhi war eine große Figur, der hatte Ausstrahlung, Charisma, der hat da tatsächlich Leute. Wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und jetzt versammeln würde, jetzt machen wir mal einen neuen Pazifismus hier in Deutschland, da würde mir keine Massen folgen, weil ich gar nicht von meinem Temperament, von meiner Natur, von meinem Menschsein her weit entfernt bin von der Größe eines Gandhis oder Nelson Mandela. Also bei mir wird sich gar nichts bewegen. Ich hätte de facto, theoretisch ja, könnte ja mal sein, dass man mich mit Gandhi verwechselt. Also, aber praktisch würde ich da alleine auf der Straße rumrennen, wahrscheinlich jahrelang.
Wäre schön, wir sind ja Nachbarn, wenn du dich nicht in unsere Hofeinfahrt festklebst. Ne?
Ja, also da so, ja klar, im Kleinen hat man da durchaus, man darf auch nicht unterschätzen, dass man da durchaus auch ein Mensch ist unter Menschen, der auch verschiedene Dinge tun kann, sich auch für etwas engagieren kann. Mag der Weg auch weit sein, mag die Aussicht, dass es da irgendwas bewirkt, auch gering sein, aber man muss es trotzdem, in verschiedenen Situationen muss man einiges trotzdem versuchen. Aber ich würde das dann immer als Mensch mich dazu entscheiden, ich engagiere mich da jetzt. Als Philosoph würde ich ehrlich bekennen, naja, also du wirst kein Gandhi werden, du wirst die Welt nicht vom Frieden überzeugen, auch wenn du dich jetzt auf die Straße stellst. Und das ist ja der Ausspruch von Chuang-Tzu, den ich da meinte. Also die Törichten versuchen das, was sie nicht erzwingen können, zu erzwingen. Das versetzt sich ständig in Aufregung und Aufregung richtet auf Dauer zugrunde. Darum geht es mir, das möchte ich vermeiden, denn wenn ich zugrunde bin, dann mache ich gar nichts mehr. Selbst in meinem engen Bereich habe ich keinen Einfluss mehr. Und ich bin auch dazu verpflichtet, mein Leben zu führen und uns glücklich zu gestalten. Ich bin nicht verpflichtet, mit dem Kopf vor die Wand zu rennen, um dann elendig zugrunde zu gehen oder nicht das Geschenk des Lebens mit dem Bemühen zu beantworten oder mich dankbar zu erweisen, dass ich es einigermaßen gut gestalte und glücklich verlebe. Diese Pflicht, ich habe es gestern noch irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, aber es klang sehr, also diese Pflicht zum Glücklichen nehme ich da. Ich glaube, bei Albert Schweitzer war das oder weiß ich jetzt nicht mehr, aber da fand er ähnlich den Gedanke, den ich auch immer wieder habe. Jeder Mensch hat auch die Pflicht, und das ist die oberste vielleicht, auch sein Leben glücklich zu gestalten. Das setzt richtig philosophisch gefasst immer voraus, im Mitsein mit anderen und in dem Bemühen, auch das Leben der anderen glücklich zu gestalten, denn sonst erreichst du dein persönliches Glück nicht.
Also da finde ich, schließt sich wieder sehr schön der Kaizen-Kreis, denn Kaizen sieht es ja so, Veränderung ist eine alltägliche Praxis der Fürsorge, mhm, und eben die Fürsorge für sich selbst, für andere, mhm, oder dann eben aber auch die eigene Arbeit. Also da kommt, mhm, dann eben dieser, mhm, Sprung in die Arbeitswelt. Und genauso finde ich, das fasst das jetzt gut zusammen, was du beschrieben hast. Ne?
Ja.
Also, mhm, die Veränderung ist eine Fürsorge für mich, für andere und für alles das, was ich beeinflussen kann, das zum Besseren zu verändern.
Eben. Das, also eine Beschreibung für einen guten Menschen im altgriechischen Sinne. Und ich habe ein interessantes Zitat in meiner Zitatensammlung gefunden von Yamamoto Tsunetomo. Das ist ein Abstammung von Samurai. Ich glaube, er hat im 19. und 20. Jahrhundert gelebt und hat sich viel auch mit dieser Ethik der Samurai beschäftigt. Und der sagt einmal, dein ganzes Leben hindurch gehst du täglich ein Stück auf dem Weg und wirst fähiger als gestern, fähiger als heute. Das hört niemals auf. Also da könnte man auch eine Wurzel des Kaizen-Gedankens finden. Das ist genau gemeint. Offensichtlich scheint das ein allgemeiner Gedanke da im japanischen Kulturkreis zu sein. Und es ist das sicherlich auch auf Konfuzius zurückzuführen. Das ist konfuzianische Philosophie, immer jeden Tag ein Stückchen weiser zu werden.
Während wir hier im Westen eben eher von der großen radikalen Veränderung träumen, die eben übermorgen vielleicht losgeht oder so.
Vielleicht. Ne? Ich glaube, man könnte allgemein sagen, dass wir hier im Westen etwas unduldsamer sind als im Osten. Und dass Duldsamkeit, das Ruhige, das weitsichtige Arbeiten, so Stück für Stück voranschreiten, in kleinen Schritten, dass das eher was Fernöstliches ist. Betrachten wir die Politik der Chinesen oder das Wachstum der Chinesen, auch die Weitsicht der Chinesen. Die waren ja, Weisheit wird häufig mit dem alten China in Verbindung gebracht. Und das hat damit zu tun, dass sie weitsichtig waren. Es kommt jetzt nicht auf kurzfristige große Erfolge an, sondern eher so auf eine langfristige Strategie, die mir dauerhaft dem Ziel näher bringt. Und ich denke, jeder Mensch sein eigenes Verständnis und sein Bemühen, glückliches und gelingendes Leben zu führen, hat insbesondere die gleiche Gewichtung auf das dauerhafte, nachhaltige, langfristige zu legen, nicht auf das kurzfristige. Kurzfristiges Lustbefriedigung, wunderschön, aber ist sie befriedigt, ist ja schon wieder weg oder ist eine neue Lust, eine neue Begierde da. Glück, wonach wir uns sehnen, ist so, hat etwas von Dauer, so als ganz Umfassendes. Das macht dich fähig, zu deinem Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu sagen, es war gut, es war glücklich, ich bin zufrieden mit diesem großen Fluss. Nicht mit den kleinen Begebenheiten des Tages, die können schön sein, die können auch weniger schön sein, aber das sagt nichts darüber aus, ob das der große Fluss, der dem entspricht, was ich erträume, was ich mir erhoffe, was mich erfüllt und was mir Freude und Glück bereitet.
Ein anderes wichtiges Kriterium im Kaizen ist die Routine. Also Prämisse ist, nutze die Kraft der Routine. Und da steckt ja auch Konfuzius drin. Die Dauer ist die Art des Weisen, ne? Oder die Wiederholung ist die Mutter des Erfolgs.
Ja, etwas lernen und sich immer wieder darin üben, ist natürlich der Weg zum Glück oder zum Erfolg. Erster Satz aus den Gesprächen des Konfuzius, ganz wichtig, richtig, weil das ist keine Kopfsache wie alle Lebensphilosophie. Sie fängt im Kopf an, dass ich eine Idee habe, was ein glückliches Leben sein kann, dass ich die Güter erkenne, nach denen ich mich da sehen sollte oder die ich versuchen sollte zu erlangen und die Ungüter, von denen ich mich besser fernhalte, weil sie diesen Weg nicht förderlich sind, das ist die Intellektuelle, da fängt es an, aber dann der Körper ist da, der große Körper, der hört gar nicht die Argumente und der begnügt sich auch nicht mit einer Einsicht, sondern der braucht Transformationen, es muss in Fleisch und Blut übergehen, da müsste die Gehirn, die synaptischen, die neuronalen Verbindungen müssen so geschaltet werden, dass meine Wahrnehmung, meine Vorstellungen dem großen Plan entsprechen und ihm förderlich sind und ich nicht etwa Glaubenssätze unterliege, die mich total blockieren, die mich auf einen völlig falschen Weg führen, ab von dem Ziel. Und dieses Verinnerlichen, dieses in Fleisch und Blut übergehen, bedarf Gewöhnung. Unser Charakter ist die Summe unserer Gewohnheiten im Denken, Fühlen, Wollen, Handeln und Sprechen. Das ist unser Charakter und nichts anderes mehr. Und wenn da irgendwo ein Gedanke ist, ja wunderbar, aber er ist nicht in diesen Bereichen, ist er nicht präsent, schlägt nicht durch auf was. Und da gibt es viele Menschen, die wissen es eigentlich besser und tun es aber doch nicht. Wenn er da nicht durchschlägt, dann verändert sich unser Leben nicht. Dann wird es nicht gestaltet von den richtigen Einsichten, die mögen richtig sein. Und das wird erst so üben, 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 verinnerlichen, mache aus einer Gewohnheit raus, mache daraus Automatismen, die dich durch den Alltag steuern. Das ist der Königsweg und das nennt man auch Persönlichkeitsbildung. Wirklich etwas lernen, nicht den Kopf bilden, ist nicht intellektuelles Wissen an Häufung, sondern ist die Entwicklung der Persönlichkeit von Kopf, Herz, Bauch, also von Geist, von Seele. Ja, und auch von dem Triebhaften, von dem Körper, rein körperlichen, rein vegetativen. oder wie Aristoteles, ja, der hat die Seele eingeteilt im vegetativen Bereich, animalischen Bereich und vernünftigen Bereich. Und alle drei müssen bespielt werden, müssen erzogen werden. Wobei Aristoteles eben richtig gesehen hat, dass der vegetative und animalische Bereich nicht auf Argumente hört. Das heißt, der verändert sich nicht schon, wenn der oberste Seelenteil zur richtigen Einsicht gekommen ist, sondern die muss man trainieren. Wie Aristoteles so schön gesagt hat, häufiges, vernunftgesteuertes Bewegtwerden. Das ist eigentlich ein sehr komplizierter Ausdruck für üben. Üben, 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 bis es ein Automatismus ist. Wir kennen das alle. Man nimmt sich vor, Sport zu machen. Hat man bisher noch nicht gemacht. Ein, zwei, dreimal reicht nicht. Aber lauft man ein halbes Jahr, jede Woche dreimal, so habe ich es gemacht, oder ein Jahr, dann wird das wie zu einer Art Zwang. Oder sagen wir, Zwang ist ein schlechtes Wort. Also einem Automatismus, den man braucht. Und das ist wunderbar. Dann machst du es dein ganzes Leben.
Also das heißt, letztlich geht es im Kaizen darum, in seinem Leben diese Felder zuerst mal zu identifizieren. Wo möchte ich weiterkommen? Wo sind die Unkräuter in meinem Seelengarten, die ich entfernen möchte? Und dann nicht abzuwarten und auf den Kairos zu warten, bis man loslegt damit, sondern im Prinzip jetzt damit loszulegen und dann Routinen reinzubringen, Routinen zu etablieren. Wenn das, was ich erkannt habe, was besser für mich ist und was ich eben beeinflussen kann, dann tatsächlich auch konsequent dran zu bleiben und darüber mich immer weiter zu verbessern, nicht im Sinn von Selbstoptimierung, sondern im Sinn von Persönlichkeitsentwicklung.
Genau, also jetzt anfangen und morgen und übermorgen regelmäßig weitermachen. Es kommt nicht auf den Zeitumfang an, nicht, dass ich da 2 Stunden da jetzt im Seelengarten, nein, aber jeden Tag ein ganz kleines bisschen, das ist wichtig. Und vielleicht zum Selbstoptimierungszwang ist ja pejorativ. Ich habe mir ein bisschen da über diesen Begriff nachgedacht, weil ich dachte, naja gut, das Bildungskonzept, was du eigentlich weitergibst, könnte man eigentlich auch in Selbstoptimierung. Das passt eigentlich gut. Mach aus dir das Beste, was da veranlagt ist. Aber in diesem Zwang, da kippt es natürlich um. Aller Zwang ist neurotisch und führt zur Krankheit. Ich glaube, das, was diesen Begriff so abwertet, ist eben dieses Zwanghafte oder man übt zu viel Druck auf, man übernimmt sich auch. Vielleicht auch an Idealen, die von außen kommen, die man vielleicht für sich gar nicht so erreichen kann. Es führt zu einer persönlichen Überforderung, denn ich bin zwar dafür, jeden Tag in den Seelengarten zu steigen, aber mit Maß und Mitte, also grab da 10 Minuten, wenn es doll kommt und sehr weh tut, bleib noch mal 20 Minuten in dem Garten, aber komm da wieder raus und sei Mensch und lass 5 Grad sein. Also er führt zu was Zwanghaften, zu viel Druck, zu einer Selbstentfremdung auch, weil ich da so ein Ideal meinem Sein entgegenstelle, also vielleicht riesig, also wo die Distanz viel zu groß ist, die macht mich eher unruhig und Sorgen zieht mich runter, als dass sie mich hinzieht zu diesem Ziel. Und das Schlimmste vielleicht bei so einer Denke, sag ich mal, bei solchen Einstellungen, ist den Verlust der Gelassenheit des Menschseins und des Bekenntnisses auch zu den eigenen Schwächen, die sind nun mal da. Braucht ein bisschen Zeit, bis sie weg sind. Jetzt muss das nicht morgen oder übermorgen geschehen. Ich muss aber heute und morgen oder übermorgen ein bisschen daran arbeiten.
Ja, das. Und ich finde auch, dass da der Leistungsgedanke auch eben richtig in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gebracht wird, wo er einfach nicht hingehört. Ja. Gut, Albert, vielen Dank soweit. Kaizen, ich glaube, wir haben die wichtigsten Prämissen mal benannt, versucht, das Konzept zu erläutern. Ja, vielleicht, ich hoffe, es war spannend für euch da draußen und ich fange jetzt mal ganz klein an mit einem Tässchen Cappuccino, der ja auch wichtig ist für Gelassenheit und gutes Leben.
Das machen wir, Jan.
Danke euch fürs Zuhören, danke für deinen Input, Albert, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke dir. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com